Ja, auch mein Herz ist erfüllt mit Dankbarkeit gegenüber unserem Heiland. Ja, wie wir gesungen haben, er lebt ja, es ist ein lebendiger Gott, es ist ein Gott, der die Menschen retten möchte, der den Menschen alles das Beste geben möchte. Ja, er hat auch sein Leben dazu gegeben und als Beweis ja, dass er alles vollbracht hat, alles getan hat für die Menschen. Und auch heute, ja, wir leben in dieser Gnadenzeit und er möchte auch alle Menschen glücklich machen. Ja, und er ruft auch heute, kommt zu mir, ja, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ihr Lieben, er hat diese Macht. Er kann jeden Mensch erquicken, erbauen. Er kann jedem Menschen dieses Heil schenken, diese Vergebung geben. Ja, aber diesen Schritt muss der Mensch machen und das ist dieser ewige Kampf, sage ich mal. Ja. Ich möchte auch, wie ihr wisst, wir waren ja letztes Wochenende in Schweicheln, in der Gemeinde Gottes Schweicheln. Da war ja diese Jugendversammlungen und wir haben dafür auch gebetet, ja, dass der Herr uns auf dem Wege bewahrt möchte und auch diesen Segen geben möchte. Ja, und der Herr hat es reichlich gemacht. Ich denke mal, viele haben es auch zugeschaut oder auch später angeschaut, ja, durch dieses Internet. Diese Möglichkeit haben wir, ja, diesen Segen von Gott, diese Entwicklung, ja, oder diese Erfindung. Aber der Satan benutzt sie auch in anderen Zwecken, ja, und viele Menschen sind gefangen. Aber so wie auch in allen anderen Dingen, ja, man kann etwas zum Segen haben, man kann etwas auch zum Fluch haben. Ich möchte auch dem Herrn danken, ja, dass er uns bewahrt hat, alle auf dem Wege. Wir sind alle gesund nach Hause gekommen und auch dorthin angekommen. Wir konnten auch diesen Segen miterleben. Ja, und wo wir da gekommen sind, ja, da sind ja viele junge Brüder diesmal gekommen, die leiten, die Jugendleiter, sage ich mal, ja, und diese ältere Brüder, die schon etwas erfahren sind, ja, die auch die Gaben haben, ja, so, sie waren irgendwie nicht da, nur war man so ein bisschen, sage ich mal, so etwas enttäuscht, ja, hat man gedacht, nun ja, gut, ja, die Brüder sind nicht da, gut, von Schweicheln, die Brüder waren ja da, ja, aber die andere von Hamm, von Erlenbach und von den anderen Gemeinden waren ja nur Jugendleiter, ja, dann hat man gedacht, nun ja, gut, aber danach, ja, man hat ja gesehen, und dann ist mir auch dieses Wort eingefallen, ich meine, Apostel Paulus redet es zu Korinther, wo er über die Weisheit spricht, ja, die Weisheit dieser Welt und wie die Menschen möchten doch so weise sein in dieser Welt, so klug sein, ja, und Gott hat es einfach beschlossen in seiner Weisheit, damit sich die Menschen nicht rühmen können. Und es heißt dieser Bibelvers so mit meinen Worten, ja, Gott hat es einfach beschlossen, durch einfache, durch törichte Predigten selig zu machen. Ja, es liegt nicht an den Predigern oder an diesen schönen, guten Predigten, sondern es liegt an dieser Wirkung des Geistes. Ja, und man hat ja gesehen, ja, man hat auch das Wort Gottes geredet, auch Brüder und alle, ja, sind viele gute Gedanken ausgesprochen worden. Und die Seelen wurden bewegt, ja, durch Lieder, durch Zeugnisse. Ja, sie hatten schon diesen Kampf schon etliche Tage schon gehabt oder vielleicht auch Monate, ja, hat der Geist Gottes zu ihnen gesprochen. Es ist die Wirkung des Geistes. Ja, und Gott möchte auch alle retten. Ja, ich möchte auch herzliche Grüße übergeben. Ja, die Geschwister haben alle recht herzlich grüßen lassen, auch die Brüder, Bruder Viktor Luft, auch Bruder Roman Faltenberg, auch die andere, auch die Schwestern, ja, sie haben alle herzliche Grüße übergeben und haben auch gebeten, man soll sie im Gebet nicht vergessen, ja, weil es ist ein ständiger Kampf, ja, weil der Herr möchte seine Kinder, dass sie rein und heilig sind und bleiben bis ans Ende, ja, wir haben heute schon in der Einleitung gehört, ja, es ist ein Kampf. Und es ist möglich, wenn man nicht wachsam ist, dass man von dieser Gnade fallen kann. Ja, dass man nicht bestehen kann in dieser Reinheit und Heiligkeit. Ich habe das vielleicht schon mal gezeugt, auch ich habe mich bekehrt in meiner Kindheit. Ja, aber dann die Schule und Berufsschule, ja, und das alles, diese Umstände des Lebens, auch weil man so unwachsam war, sage ich mal, ja. Es sind natürlich auch Umstände des Lebens, aber es liegt trotzdem an dem Menschen selber, an seiner Entscheidung, ja. Und da durch diese Unwachsamkeit ist man einfach in die Welt gegangen. Ja, man hat diesen lebendigen Gott, sage ich mal, nicht so sich abgesagt. Ja, man dachte, man wusste, es gibt einen Gott, man wusste, wenn man mal stirbt oder Ende kommt, dann steht man vor Gericht. Ja, man wusste es alles, ja, aber man ging trotzdem andere Wege, ja, die Wege dieser Welt. Ja, man genoss dieses Fleischliche, diese Lüste der Welt, ja, und man war von Gott getrennt. Ja, obwohl in Gedanken hat man ganz genau gewusst. Und das ist ja vielleicht bei manchem so eine Schlinge des Teufels. Ja, man denkt ja, gut, ich habe mich ja von Gott nicht abgesagt. Ja, und viele Menschen erlauben sich sowas, das und jenes, ja. Und sie nennen sich auch Kinder Gottes und sie leben ja. Und man meint, Gott segnet sie, ja, weil sie haben auch Essen, Trinken, sie bauen Häuser, ja, sie heiraten, sie gründen Familien, ja, sie haben gute Arbeiten oder auch Berufsstelle, ja. Und man denkt, das ist dieser Segen von Gott. Natürlich, ein gewisser Segen ist da. Ja, aber das Wort Gottes sagt ja, Gott lässt seine Sonne scheinen über die Gute und über die Bösen. Warum denn? Weil die Gnadenzeit ist da. Der Herr macht da in diesen Sachen keinen Unterschied, weil er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und durch diese Unwachsamkeit ist man von Gott dann weggegangen, getrennt geworden. Ja, und wenn man in jener Zeit auch zu Tode gekommen wäre oder gestorben wäre, dann wäre ich dann ewig verloren gewesen. Ja, aber Gott hat diese Gnade gegeben, ich durfte mich nochmal bekehren. Ja, diese Möglichkeit besteht ja. Dass man erkennt seinen Zustand, dass man von Gott getrennt ist, dass man, wenn man auch vor Gott steht, wird man einfach in die Verdammnis geschickt, ja, und nicht in die ewige Herrlichkeit. Man erkennt seinen Zustand, man kommt zu Jesus, zu Gott, ja, zu Jesus, man bekennt seine Schuld, man bekennt, dass man ein sündiger Mensch ist und bittet um Vergebung, ja, und Gott vergibt es. Gott vergibt alles, er wäscht das Herz rein, man hat wieder diesen Frieden mit Gott. Aber das Leben geht ja weiter. Ja, dieser Kampf, er geht ja weiter. Und da ist wieder, wir haben ja diese etliche Gedanken schon heute Morgen gehört. Ja. Die Gefahren, die bestehen, weil dieser Seelenfeind, er ist ja da. Ja, und Gott hat, oder Jesus, wo er gekommen ist, er hat dieses Heil gebracht. Und er möchte auch, dass die Menschen bestehen. Dass die Menschen nicht geistlich fallen und wieder aufstehen, sondern damit die Kinder Gottes ein siegreiches Leben führen, damit sie Sieger sind. Ja, und dazu ist ja auch dieser Kampf, weil dieser Seelenfeind, der Teufel, er ist auch da. Ja, und ich möchte ja am Heiland danken. Dieser Kampf ist bei uns immer. Ja, vor allem bei diesen Menschen, die Gott doch treu dienen wollen. Ja, auch heute Morgen, wir sind alle hierher gekommen und jeder von uns doch ist, wie soll ich sagen, er hat einen gewissen Zweck in seinem Herzen. Ja, man ist gekommen, der eine will wirklich diesen Segen haben. Er hat dafür gebetet, sein Herz ist offen, er möchte hören, was möchte Gott heute Morgen zu mir sagen. Man möchte es von ganzem Herzen erfahren, man möchte sich prüfen. So eine Einstellung. Ja, die kleinen Kinder, sie mussten einfach vielleicht mitgehen, sie verstehen vieles nicht. Aber die Eltern gehen, sie nehmen sie mit und sie gehen dann auch mit. Ja, weil sie verstehen vieles noch nicht. Ein mancher ist vielleicht gekommen und möchte einfach prüfen. Ja, und schauen, ja, vielleicht unterläuft ein Fehler. Ja, dann kann ich das beurteilen. Mit einem so einem Urteilssinn gekommen in die Gemeinde. Und schauen, ja, oder vielleicht mit einem anderen Gesinnung. Jeder kann sich ja prüfen, mit welcher Gesinnung bin ich heute gekommen, um das Wort Gottes zu hören, um gesegnet zu sein, um diesen Segen auch weitergeben, durch die Zeugnisse, durch die Erlebnisse. Ja, oder prüfen und sagen, ja, sieh mal, dieser Bruder, diese Schwester, sie hat da und da Fehler gemacht. Ja, wie können sie das machen? Also nur Fehler zu suchen. Aber das Wort Gottes sagt zu uns, ja, lieber Bruder oder liebe Schwester, zieh doch zuerst den Splitter aus deinem Auge. Und dann sieh zu, wie du diesen Balken aus des Bruders Auge ziehst oder aus der Schwester Auge. Ja, so bildlich gesehen. Aber dieser Unterschied, ihr Lieben, ein Balken, es ist ein großes Ding. Ein Splitter, ja, man sieht manchmal nicht. Ich denke mal, jeder hat erfahren, wenn so Holzsplitter oder auch Metallsplitter so unter die Haut geht. Ja, das bereitet Schmerzen, aber das ist so klein. Man kann es herausziehen. Wir sehen diesen Unterschied von dem Splitter und Balken. Aber wie oft sind die Menschen so gesinnt, ja. Sie sehen das bei sich nicht, diese großen Balken. Aber diese kleinen Dinge bei den anderen, ja. Und da entsteht dieser Kampf. Und das Wort Gottes warnt uns von diesem. Ja, er sagt ja, man soll sich selber prüfen. Ja, Bruder hat heute schon gesagt, ja, wachet und betet. Worüber soll ich wachen? Über die anderen Geschwister soll ich wachen, damit sie keinen Fehler machen. Doch nicht, ihr Lieben, ich muss über meine Seele wachen, über mein Herz wachen, mich prüfen, damit ich rein und heilig leben kann, damit ich vor Gott bestehen kann. Dazu gibt es auch diese Gemeinschaften. Dazu hat Gott auch uns sein Wort gegeben. Ja, die Bibel, wir haben sie doch. Ja, damit wir es lesen können und wie in einem Spiegel uns widerspiegeln können. Jeder von uns heute Morgen ist schon von einem Spiegel gestanden. Ja, wir hatten vor, zur Versammlung zu gehen. Und wie wird es unangenehm sein, wenn man strubbelig kommt oder, sag ich mal, das Hemd mit den falschen Knöpfen zusammengeknüpft ist, ja, und hängt da und dort raus oder ein Kleid oder sonst. Es wird unangenehm sein. Und um das zu umgehen, haben wir ja in diesen Spiegel geschaut. Ist alles an mir in Ordnung? Und wo wir das dann uns vergewissert haben, ja, ist alles in Ordnung. Auch an der Kleider gibt es keine Flecken, keine Risse, sondern es stimmt alles. Dann sind wir so, sage ich mal, so gewiss in die Versammlung gegangen. Es stimmt an mir äußerlich alles. Aber im Geistlichen ist das Gleiche. Es ist ein Spiegel, das Wort Gottes, wo wir hineinschauen können und uns prüfen können. Was ist an mir nur das, was Gott nicht gefällt? Vielleicht finde ich ja das. Früher habe ich das vielleicht gar nicht gesehen. Ja, man sagt ja, dass diese geistliche Wiedergeburt wird verglichen mit einer natürlichen Geburt. Ja, ein kleines Kind wird geboren, es ist so hilflos. Es kann nicht grabbeln, es kann nicht reden. Ja, es schreit nur, wenn es Hunger hat und fertig. Oder wenn es was Schmerzen tut, schreit es auch. Und mit der Zeit wird das Kind dann gefüttert und wächst und fängt an zu krabbeln, zu reden. So ist es auch im Geistlichen. Ja? Wenn ein Mensch, wenn er auch alt ist, aber diese Wiedergeburt erlebt hat, er ist wie ein kleines Kind. Er macht die ersten Schritte. Aber Gott weiß es, er übersieht vieles an diesen kleinen, sag ich mal, neuen geborenen Menschen. Man kann da und dort noch einen Fehler machen, weil man unbewusst ist. Ja, aber der Geist Gottes, er wird es alles offenbaren. Durch Zeugnisse, durch das Wort Gottes, ja, durch die Lieder kommt der Mensch zu dieser Erkenntnis und er ist bereit. Bereit, das anzunehmen. Und er bringt sein Leben so langsam in Ordnung. Man wächst ja in dieser Gnade. Genauso auch mit der Heiligung. Ja, wir haben doch viele erlebt, auch dieses Wochenende, dass viele Geschwister, junge Menschen, ein mancher hat sich bekehrt oder diesen Bund neu erneuert. Der andere wollte die Gewissheit haben, dass er völlig geheilt ist. Diese völlige Übergabe, ja, diese Heiligung, um die Heiligung gebeten. Ja, um diese Taufe des Geistes. Weil irgendetwas hat man doch für sich gelassen. Eine Schwester gestern, wer zugehört hatte, diese Gemeinde Gottes in Erlenbach, sie sagte auch so, ja, sie saß da und der Geist Gottes redete zu ihr. Ja, sie wusste, ja, sie hat ja keine Sünde an sich, alles ins Reine schon gebracht, alle Ungerechtigkeit, alles ins Reine gebracht, aber irgendwie doch nicht so vollkommen. Ja, sie sagte, ja, irgendwas hat sie doch für sich gelassen noch. Und man soll doch alles Gott weihen. Ja, und der Geist Gottes arbeitet an ihr. Und dann entstand dieser Kampf. Ja, der Teufel kommt und sagt, ja, warum hier jetzt vor allem? Ja, du kannst erstmal nach Hause fahren, zu Hause alles so überlegen, überdenken und dann kannst du immer noch machen. Du kannst es auch zu Hause machen. Warum bei dieser großen Gemeinschaft? Ja, und dieser Kampf entstand, aber Gott, Geist Gottes sprach ja. Da hat man ein Lied gesungen. Ich kann jetzt nicht sagen, welchen, aber so ein Lied, der auch zuruft, dass man soll zu Jesus kommen. Ja, dass man soll diese Erlösung annehmen. Ja, und sie steht in diesem Kampf, ja. Und dann hat man das nächste Lied gesungen, wo es heißt dann so mit meinen Worten, komme heute, komme jetzt zu Jesus. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, wenn der Geist Gottes zu mir spricht, dass ich soll jetzt kommen, warum soll ich das verschieben auf morgen? Ich weiß es ja nicht, ja. Und das alles verschieben, es kommt alles vom Seelenfeind. Er möchte die Menschen betrügen, belügen, ja, damit sie geistlich sterben. Und die Schwester ging nach vorne und bat um diese völlige Übergabe, dass der Herr möchte sie völlig annehmen und sie erfüllen mit diesem Geiste Gottes. Ja. Und auch dann, sagt sie, hat es nicht aufgehört. Sie kam nach Hause und der Teufel versuchte ihr vieles einzureden. Da und dort und jetzt und ja und so viele Dinge. So immer das Aber und Wenn. Und die Schwester hat gesagt, wir haben diese Möglichkeit, ja, diesen Jesus anzurufen. Wir haben heute gesungen, er lebt. Ja, er lebt, aber wie wichtig ist, dass er auch in mir lebt, in meinem Herzen. Das ist so wichtig. Und das hat die Schwester auch gesagt. Ich glaube, dass Jesus lebt in mir. Und der Teufel musste weichen, sie hat den Sieg bekommen. Ja, diese Freude, diese Gewissheit, dass Gott ist seinem Wort treu. Und wenn er gesagt hat, komm zu mir, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich möchte euer Herz reinwaschen, ich möchte euch Frieden geben. Dann wird er es auch tun. Er hat diese Macht dazu. Und er hat es auch getan, ja. Und diesem großen Gott möchte ich auch danken auch heute Morgen. Ja, ein Bruder sagte da am Anfang dieser Jugendversammlung so ein Gedanken, er sagte, wir sind so viele heute versammelt. Lasst uns auch diesen Heiland, diesen Jesus doch in unserer Gemeinde heute einladen, dass er mit uns möchte sein, dass er möchte uns segnen und in unserer Mitte sein. So ein schöner Gedanke. Aber wie viel besser ist doch, wenn dieser Jesus in meinem Herzen wohnt. Ihr Lieben, dann brauche ich ihn nicht einladen, mit mir zu kommen. Dann ist er immer bei mir, egal in welchem Raum ich mich befinde, zu Hause, auf der Arbeit, auf dem Wege, egal wo, auf einer Reise oder hier in der Versammlung. Wenn dieser Jesus in meinem Herzen lebt, dann ist er mit mir. Dann sagt auch das Wort Gottes, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Warum denn? Weil er lebt in diesen Herzen. Er ist immer dabei. Weil diese Menschen, die Kinder Gottes, sie möchten auch ihn immer mitnehmen, damit sie ihren Weg doch so sicher gehen können, ja, so gewiss gehen können, damit diese Friede auch im Herzen immer bleibt, damit wir auch in diesem Kampfe des Lebens auch immer Sieger sein können. Das ist nur möglich, wenn wir Jesus mitnehmen. Ja, der Bruder hat heute auch gesagt, diese Probleme, die uns trennen von Gott, die unser Glauben schwach machen, wenn wir diesen Jesus nicht mitnehmen, sondern auf unsere eigene Kraft bauen. Ja, wir werden jetzt auch die Bibelstellen betrachten von Petrus. Ja, es war dieser Leitspruch in dieser Jugendversammlung, ja, Lukas 22, Vers 32. Das war dieser Leitgedanken, ja, wo es heißt, lass uns diesen Bibelvers vielleicht lesen. Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 32. Lukas Evangelium 22, Vers 32. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermal einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Hier sagt Jesus oder redet Jesus mit dem Petrus. Wir wissen ja, man hat auch so einen Vergleich gemacht, auch bei der Jugendversammlung. Ja, ein Bruder redete und sagte, hier ist, da waren ja 12 Jünger mit Jesus. Er hat sie erwählt und sie sind mit ihm diese 3 Jahre gewandert. Sie haben doch gesehen alle, was er geredet hat, welche Wunder und Zeichen er getan hat. Ja, und sie waren doch fest überzeugt, das ist dieser Messias, das ist dieser Gottessohn. Ja, sie waren doch im Glauben zu diesem Gottessohn, also sie waren alle bekehrt. Das ist ja dieser Glaube an Jesus, diese geistliche Wiedergeburt. Ja, wenn man glaubt, dass Jesus Christus ist Gottessohn, ist mein Erretter, dass er sein Blut vergossen hat für mich, ja, und ich im Glauben es annehme, dann kann er mir vergeben, er nimmt mich an und vergibt mir auch alles. Weil das Blut Jesu Christi, sie macht uns rein von aller Sünde. Ja, da ist nichts ausgenommen. Klein oder groß, ja, eine Sünde, eine Ungerechtigkeit, die ist immer da und die muss ins Reine gebracht werden. Und hier dieses Beispiel, ja, Petrus. Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, es bestand diese Möglichkeit, dass auch der Glaube aufhören wird. Ja, und da wurde dieser Vergleich gemacht, Petrus und Judas. Sie waren beide Apostel. Jesus liebte sie beide. Er hat von ihnen oder ihnen beiden das Gleiche geredet. Sie haben beide das Gleiche gesehen. Wir wissen ja, dass der Petrus, er hat ja Jesus 3-mal verleugnet, ja, abgesagt. Der Judas hat Jesus verkauft für 30 Silberlinge. Und wir sehen jetzt diesen Unterschied, was war dann am Ende rausgekommen? Der Petrus, er ist zwar gestolpert, hat abgesagt, aber er hat sich wieder aufgerafft. Ja, eine Bibelstelle sagt ja, ja, ich möchte vielleicht noch ein bisschen vorgehen und sagen, ja, wo diese Jünger beim Abendmahl saßen, ja, und wo Jesus gesagt hat, dass einer wird ihn verraten. Ja, sie waren alle so, ja, Herr, bin ich. Sie waren besorgt, wer wird unter ihnen 12 ja sein, der Jesus diesen Messias verleugnet. Ja, und Petrus sagt, wenn sie alle sich absagen, ich nicht. Ja, ich werde mit dir auch bis in den Tod gehen. Man kann die Bibelstellen lesen. Ja, dieser Gedanke, was Bruder heute auch gesagt hat, dieser Stolz, diese Erhebung. Und der Petrus war kein, sage ich mal, ein Feigling. Es war ein mutiger Mensch. Ein mutiger Mensch. Und denk mal, er war auch ein starker Mann. Ja, man weiß ja, in Gethsemane hat er der Einzige das Schwert gezogen und wollte schon kämpfen. Hat einem Diener das Ohr abgeschnitten. Ein mutiger Mensch. Und hier sagt er ja, er hat so auf sich gebaut, wenn Sie alle absagen, ich nicht, ich gehe mit dir in den Tod. So selbstbewusst. Ja. Das ist die Ursache, dass ein Mensch heute nicht bestehen kann. Wenn er sagt, alle Geschwister, ich bin aber Stufe höher. Ja, ich habe mehr Weisheit, ich habe mehr Erkenntnis. Sie haben auch alle Erkenntnis. Ja, sie sind auch Kinder Gottes. Aber ich stehe eine Stufe höher als die andere. Ja, ich bin so wie ein Liebling bei Gott. Er offenbart mir viel mehr als den anderen. Wenn einer das in sich hat, dann ist er von Gott schon so entfernt. Da ist schon eine große Gefahr, dass dieser Mensch wird nie in der Gnade bestehen können. Wir haben so ein Lied, ich weiß nicht welche Nummer, aber da singen wir. Tief unten im Tale der Demut. Das ist die Gesinnung Christi, die Kinder Gottes, die wiedergeboren sind und heilig sind. Ihr Lieben, sie suchen nicht ihre Ehre für sich. Ja, sie suchen die Ehre des, der sie erlöst hat. In allem. Ja, auch hier bei dieser Jugendversammlung, ein Jugendleiter, Ja, er sitzt, es war die Versammlung schon zu Ende und sagt, er sagt zu den Brüdern, ja, Brüder, betet für mich. Ich weiß es nicht, es ist irgendwie so, sage ich mal, so eine Leere im Herzen. Ja, ich bin mir nicht bewusst, dass ich eine Sünde getan habe oder Ungerechtigkeit, aber das beunruhigt mich, irgendwie diese Stille. Ja, und die Brüder haben ihn dann ermahnt und haben gesagt, er sollte, es ist kein, ein, dieses Gotteswerk ist nicht, wird nicht gebaut auf Gefühle, dass man etwas besonders fühlen muss. Es ist ein Glaubenswerk. Ja, und bei der Jugendstunde hat auch ein Bruder gelesen diesen Gedanken, der war mir so zu Herzen gekommen. Nicht auf die Gefühle, sondern auf diesen Verlangen, auf den Willen kommt es an. Nicht, dass ich in meinem Herzen jetzt etwas Besonderes fühle, sondern diesen Willen habe ich, dem Herrn zu dienen von ganzem Herzen und im Glauben es fassen. Und wenn ich zu dieser Zeit jetzt ja nur nichts fühle, ich bin mir nicht bewusst, dass etwas ungerecht oder Sünde getan ist von mir. Ist nicht. Ja, wenn ich Fehler gemacht habe, habe ich gleich ins Reine gebracht. Da ist nichts, das mich von Gott trennen kann. Aber irgendwie diese Stille. Ja, dann glaube es. Das ist nur eine Stufe höher, wo Gott dein Glauben prüfen möchte. Er möchte dein Glauben dir stärken. Er möchte, dass dein Glaube stark wird. Ja, und gerade diese Phase, dann musst du einfach diesen Willen zeigen. Herr, du weißt doch, ich möchte dir dienen. Von ganzem Herzen. Und das ist sehr wichtig, dieser Wille. Ja, und dann wiederum zu diesem Gedanken, ja, diese Überhebung. Ich habe das vielleicht schon mal gezeugt in einer Ortsgemeinde. Ja, ein junger Bruder, nun, wie heißt jung, er hat schon Kinder und Familie gehabt, aber er hat sich bekehrt. Ja, er erlebte diese Wiedergeburt, er bat um die Heiligung, er führte ein reines, heiliges Leben. Man konnte es sehen durch sein Leben alltägliches und durch die Zeugnisse. Diese Zeugnisse, wie dieser Bruder gezeugt hat, es war allen zum Segen. Dann kam aber ein Moment in seinem Leben, auch im Leben dieser Gemeinde, da gab es ein Problem. Ja, und dieser junge Bruder, er entschied sich, wie soll ich sagen, ja, nicht direkt für die Wahrheit. Ja, er hat angefangen, alles, was die Brüder geredet haben, so in Zweifel zu ziehen. Ja, ob das überhaupt auch richtig ist, was sie da reden, was sie da predigen. Ja, diese, sage ich mal so, etwas eine Überhebung, dass er versteht es besser als die, die da vorne stehen, als die älteren Brüder. Ja, ist sogar so weit gekommen, dass er ist zur Jugendstunde gekommen und wollte prüfen, dass dieser Bruder, der die Jugendstunde jetzt führt, ob er überhaupt fähig ist, eine Jugendstunde zu führen. Es ist nicht verboten, dass einer bei einer Jugendstunde beiwohnt. Ihr Lieben, wir möchten doch alle gleiches Ziel erreichen. Wir möchten, dass unsere Kinder doch diesen lebendigen Gott kennenlernen, damit sie gerettet werden, damit sie ein reiniges, heiliges Leben führen. Und wenn einer dazukommt und möchte zu diesem Segen beitragen, es ist doch willkommen. Aber wenn einer kommt mit dieser Gesinnung, ja, er ist ja besser, er möchte prüfen, ob das überhaupt auch richtig durchgeführt wird. Dieser Stolz, diese Überhebung. Ihr Lieben, und heute hört man ja, wo ist dieser Bruder gelandet? Wo ist er heute? So viel ich weiß, in keiner Gemeinde, Familie zu Bruch gegangen und viele Probleme. Warum denn? Hat wohl Gott sich verändert? Hat wohl Gott nicht für ihn auch die Gnade gegeben, sein Blut vergossen? Doch ja. Aber diese Entscheidung, dieser Kampf in diesem Moment hat dieser Bruder, er war nicht wachsam. Ja, und hat diesem Teufel doch ein bisschen sein Herz aufgemacht. Und dieser Seelenfeind hat ihn erfüllt und ihn verblendet, ihr Lieben. Das ist nicht, dass ich jetzt möchte, diesen Bruder oder jemand auch anders schwarz machen. Das nicht. Ihr Lieben, Apostel Paulus sagt einmal so einen Gedanken, wo er redete über die Wahrheit, über alltägliches Leben. Er sagte nicht, dass ich möchte jetzt jemand einen Strick um den Hals werfen und es festziehen. Das ist nicht, ihr Lieben. Der Gedanke ist doch, man möchte sich prüfen, man möchte errettet werden. Diese Warnungen, und das sind doch die Worte, was das Wort Gottes sagt, was Jesus uns gebracht hat. Nicht beleidigen, sondern annehmen. Ja, das Wort Gottes, es ist doch Apostel Paulus sagt ja, wo er doch die ganze Geschichte so wiederholt, was das Volk Israel erlebt hat. Er sagt ja, ihr Lieben, es ist alles geschehen uns heute zur Warnung. Nicht zum Verdammen oder Verdammnis oder jemand verdammen, sonst noch was, sondern zu unserer Ermahnung. Es ist ein Vorbild für uns heute, was die damals gefehlt haben, damit wir nicht in das gleiche, sage ich mal, in die gleiche Schlinge des Teufels fallen. Damit wir heute es prüfen können und sagen, ihr Lieben, sie waren damals unwachsam und das ist geschehen. Und wir sehen auch dieses Resultat, das Ergebnis. Wir möchten es aber nicht erleben. Ja, dann müssen wir zu dem Herrn treten und bitten. Auch diesen Bruder müssen wir im Gebet einschließen, ja, dass Gott möchte ihm Augen öffnen. Auch allen solchen, die diesen, sage ich mal, diesen Fehltritt gemacht haben. Ja, ein anderer Bruder, auch die Bibel, sage ich mal, fast auswendig gewusst. Er hat sie wortwörtlich studiert. Ja, auch Zeugnisse gesagt in einer Ortsgemeinde, geredet ja und war auch vielen zu Segen. Bis zu dieser Stunde, wo er sich erhoben hat über die Geschwister. Ja, dieser Stolz, er kann es besser. Ja, Gott redet zu ihm anders als zu den anderen. Ja, die ganze Wunder, was er erlebt hat und die anderen Geschwister, sie sitzen und zeugen nichts. Ja, dann erleben sie ja nichts. Und er hat es erlebt. Ja, er ist so etwas Auserwählter in dem Sinne. Solche Gedanken hat er in sein Herz gelassen. Ja, und einmal habe gehört, man erzählte ja, wo er dann rausgegangen ist von der Versammlung und da standen die Geschwister ja, nun wie ist es nach der Versammlung? Man steht nur ein wenig im Hof und halt redet das und jenes. Ja, und er schaut über die Geschwister und sagt, ja, sie sind alle tot, geistlich tot. Aber er ist lebendig, er ist Auserwählte. Ja, diese Überhebung. Ja, und heute hört man, dieser Mensch, er kann nicht einmal den Namen Jesu Christi hören. Er wird gleich erregt. Er möchte es nicht hören. So weit hat ihn der Teufel gebracht. Das ist eine Gefahr für uns alle. Wer da steht, mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Ihr Lieben, es sind viele Gedanken. Ja, ich möchte vielleicht noch diesen Vers 31 im Kapitel Lukas 22 lesen, dass wir etwas so Erkenntnis fassen, ihr Lieben, dass es ist die Möglichkeit, dass ein Mensch Gottes, wenn er auch geheiligt ist, wiedergeboren, geheiligt, es besteht die Möglichkeit, dass man, wenn man unwachsam ist, dass man zu Falle kommt. Dass man von einem Glauben in ein Unglauben übergeht. Ja, wenn man nicht wacht, wenn man nicht betet, wenn man das Wort Gottes nicht betrachtet, wenn man sich etwas überhebt, ja, oder wenn man etwas ein bisschen sein Herz dem Teufel aufmacht, dann wird man verschlingen. Ja, und hier dieser Bibelvers, Lukas 22, Vers 31. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, Lukas 22, Vers 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satanas hat euer begehrt, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Und dann kommt dieser Vers, was wir gelesen haben, aber ich habe für dich gebetet. Ja, wir sehen hier dieser Gedanken, der Satan begehrte. Er sagte nicht nur der Petrus, sondern euch alle, auch uns alle heute. Der Satan begehrte, diese Menschen zu sichten. Zu züchtigen, sie von diesem Glauben abzubringen. Und Jesus sagt ja, ich muss es zulassen. Ich muss es zulassen, weil Gott ist gerecht. Ja, und vielleicht dieses Beispiel von Hiob, wer dieses Buch von Hiob gelesen hat. Ich sage so mit meinen Gedanken, weil die Zeit geht. Man kann es lesen, ich glaube, 2., 3. Kapitel, wo es heißt ja, wo die Kinder Gottes dann zu Gott gekommen sind. Und da ist auch der Satan herbeigekommen. Wie das ist, kann ich nicht erklären, aber selber dieser Gedanken, ja. Dann fragte Gott den Satan, hast du auch meinen Knecht Hiob gesehen? Ja, wie er wandelt vor mir. Er ist gottesfürchtig, er meidet das Böse. Nun sagt zu ihm der Satan, ja klar, du hast doch ihn so gesegnet. Es war der gesegnete Mann, ja, er hat viele Kinder, viel Vermögen. Ein sehr reicher Mann zu jener Zeit. Und der Satan sagt, ja klar, du hast ihn gesegnet, warum soll er dir nicht dienen? Ja, dann sagt Gott, okay, du darfst es alles antasten. Du darfst es alles ihm wegnehmen, aber seine Seele taste nicht an. Und dann geschieht es, ja, der Hiob sitzt und da auf einmal bringen sie ihm die Botschaften von einer Seite. Ja, da sind die Kamele weggestohlen worden, ja, da ist das Haus zusammengebrochen, deine Kinder sind alle umgekommen, alles weg. Nur er und die Frau sind geblieben. Ja, die Frau sagt ihm auch, ja, was haltest du an diesen Gott? Sag ihm ab und stirb. Er sagt, ich kann es nicht. Er hat mich so gesegnet und jetzt hat er das zugelassen. Wie soll ich diesem Gott absagen? Ja, und dann heißt es nochmal, ja, dass die Kinder Gottes sind zu Gott gekommen und der Satan kommt ihr auch. Und der Gott fragt ihn wieder, ja, hast du auch gegeben auf meinen Knecht Hiob? Wie er gottesfürchtig lebt und meidet das Böse. Dann kommt der Satan schon mit der anderen Frage, weil der Reichtum ist schon weg. Ja, der Besitztum, das ist ein armer Mann geblieben. Dann sagt der Satan, ja klar, du hast ihm so eine Gesundheit gegeben, ja. Du bist immer, segnest ihn immer. Klar tut er dir dienen, ja, so mit meinen Worten, man kann es alles nachlesen, ja. Dann sagte Gott zu ihm, okay, du darfst ihn antasten, seine Gesundheit, alles. Aber sein Leben oder seine Seele taste nicht an. Und dann geschieht es, ja. Er wird krank, er hat Wunden, er sitzt in der Asche, kratzt sich rum, ja, er ist fast am Sterben, dieser Mann Gottes. Alles wurde ihm weggenommen. Aber er sagte von Gott nicht ab. Ja, das ist dieses Bild und zeigt uns, Gott muss es zulassen, ja, weil dieser gerechte Gott, es ist ja die Entscheidung von Menschen. Deswegen wird Gott auch nicht eingreifen, wenn ein Mensch zu ihm gar nicht kommt, sondern er wählt sich diesen falschen Weg. Dann wird Gott ihn einfach gehen lassen. Gott wird nicht eingreifen. Ja, und wenn der Satan dich zum Tode bringt und quälen wird, das war deine Entscheidung. Das hast du entschieden. Aber wenn du dich entscheidest und sagst, ich verderbe, Herr, hilf mir. Und wenn du zu Gott kommst, zu Jesus, um diese Hilfe zu erlangen, dann hat er dieses Recht, dich zu beschützen. Du hast bei ihm diesen Schutz gesucht und dann greift Gott an. Ja, dann macht der Herr dich frei und beschützt dich auch, dass dieser Seelenfeind dich nicht angreifen kann. Und das ist entscheidend, ihr Lieben, diese, gerade was wir auch gesprochen haben, diese Entscheidung von den Menschen. Entscheide ich mich für Christus, dann habe ich diesen Schutz. Ja, diese feurige Mauer um diese Menschenseelen. Wir sind dann nicht außergewöhnlich, wir werden genauso krank. Ja, wir können uns verletzen. Es ist das Leben da. Es geschehen viele Dinge, aber dieses Vorteil haben wir als Kinder Gottes. Ja, wir können beten, die Krankenheilungen geschehen. Wir können beten, der Herr bewahrt uns. So oft hat man schon es erfahren, man wusste die Gefahr gar nicht, man sah sie nicht. Und der Herr hat bewahrt. Und erst nachher hat man gesehen, von welcher einem Unheil hat der Herr uns bewahrt. Der Herr ist dann da, aber er möchte diese Übergabe. Ja, dass nicht wir leben, wie sagt Apostel Paulus, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Aber wenn ich noch leben möchte, ja, es ist im Menschen schon drin so gelegen. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, er hat Freude am Leben. Er möchte leben. Jeder Mensch möchte leben. Ja, wenn ein Mensch in einen See oder in ein Wasser fällt und ertrinkt, dann zappelt er. Er möchte irgendwas finden, woran er sich halten kann, damit er nicht ertrinkt. Weil der Mensch möchte leben. Ja, und hier diese Erlösung. Man singt ja, die Erlösung ist das höchste Gut, was je ein Mensch noch fand. Die Erlösung, ja, und wenn man dann das so vergleicht, das ist doch viel mehr auch als ein menschliches Leben, die Erlösung. Ja, das ist viel mehr als das irdische Gut, Hab und Gut. Weil das kannst du mit nichts erkaufen. Das kannst du dir selbst nicht aneignen. Aber diese ewige Herrlichkeit oder dieses ewiges Leben mit Christus in der Herrlichkeit, das kannst du nur bekommen durch diese Wiedergeburt, durch diese Erlösung, durch diesen Schatz. Sonst bist du verloren auf ewig, wenn du das nicht angenommen hast. Diese Frage ist sehr ernst, sie war auch immer ernst. Ja? Und ihr habt es einmal gesagt, ja, es war immer ernst, weil diese Menschen, die vor uns gelebt haben, die sind jetzt alle schon in der Ewigkeit. Ja? Die sind nicht mehr da. Sie können aber auch nichts ändern. So wie sie damals gelebt haben auf dieser Erde und für sich die Entscheidungen getroffen haben, so sind sie auch jetzt in der Ewigkeit. Jeder von ihnen, so wie er entschieden hat, für Christus gerettet oder dann das alles mit Füßen getreten und in die ewige Verdammnis gegangen, dann ist er heute dort, an diesem Platz, wo er sich selbst erwählt hat. Die Menschen, die nach uns kommen werden, sie werden auch, wenn die Welt so lange steht, sie werden auch ernste Zeiten haben, aber für sich. Für uns ist heute diese ernste Zeit. Ja, und heute müssen wir entscheiden und entschieden sein, damit wir dieses Heil nicht verlieren, sondern treu bleiben bis ans Ende. Und hier lesen wir ja, ich habe für dich gebetet, aber Jesus hat nicht nur für den Petrus gebetet, sondern für uns alle heute. Er hat schon damals gebetet für uns alle, für alle die Menschen, die nach ihm kommen werden, dass sie auch bestehen im Glauben. Ja? Es kann viel passieren, aber dass sie bestehen in diesem Glauben, ja, damit sie auch diesen Sieg, was er uns auf Golgatha errungen hat, damit wir auch Sieger sind. Ja, und er bietet uns allen das an. Ja, sind viele Gedanken, ja, vielleicht ein kurzes Beispiel über die Gebete. Man unterschätzt oft die Gebete. Ja, man betet ja, man ist besorgt um die Kinder, ja, man ist besorgt um seine eigene Seele, ja, man ist besorgt um die Gemeinde, dass es alles doch möchte in der Wahrheit bestehen, dass es möchte doch ein reines, heiliges Leben führen, ja, dass unsere Kinder diesen Christus, diesen Jesus kennenlernen. Man ist besorgt, ja, und wie können wir es Gott sagen? Natürlich durch unsere Gebete, ja, und die Gebete sind so wichtig, aber ist oft so, dass Gott erhört unsere Gebete nicht so, wie wir uns es vorstellen. Ja, eine Mutter, sie war besorgt um ihr Kind, schon etwas Jugendliche, sage ich mal, ein Sohn, und er war nicht bekehrt. Und jetzt hat er vorgenommen, sich in ein anderes Land zu ziehen, ja, sozusagen die Welt kennenlernen, ja, etwas aus der Welt zu sehen. Und die Mutter war besorgt, sie wollte es nicht, aber er hat auf sie nicht gehört. Was kann sie machen, wenn dieser erwachsene Sohn, ich weiß nicht, war er 18 oder 20, weiß ich nicht. Ja, und sie ging dann, aber das war, er wollte mit dem Schiff praktisch über den Ozean fahren, ja, und sie lebten, so wie ich jetzt verstanden habe, an diesem Meer oder an diesem Ozean, ja, sie ging dann in eine Kapelle am Rande dieses Meeres, ja, und sie verweilte da mehrere Stunden im Gebet. Der Herr möchte doch ihren Sohn daheim lassen, ja, damit er nicht verloren geht in dieser großen Welt, in dieser verderbenen Welt, ja. Sie betete und betete stundenlang. Sie stand vor dem Herrn, wo sie dann aufgehört hat und ist nach Hause gekommen. Ja, der Sohn war nicht da, das Schiff ist abgefahren. Ja, dann war sie so etwas enttäuscht und so, nicht Zweifel, aber so eine Schwere lag auf dem Herzen. Ja, sie hat doch diesem Gott alles anvertraut. Und diese Gedanken waren doch auch gut. Sie wollte, dass ihr Sohn nicht verloren geht. Und zu Hause hat sie gedacht, sind viel mehr Möglichkeiten. Ja, so kann die mit ihm reden, auch die Geschwister und so. Er ist dann in dieser Umgebung. Aber nach einer kurzen Zeit bekam sie einen Brief, wo der Sohn schreibt dann: Liebe Mutter, so mit meinen Worten, vielleicht hat jemand diese Geschichte gelesen, ja, dieses Zeugnis. Ich bin so Gott dankbar, dass ich konnte in dieses Land kommen. Ich habe Menschen getroffen, die Gott von Herzen lieb haben. Und ich darf diesen Gott auch mein nennen. Er hat sich in dieser Fremde bekehrt und wurde gerettet. Das Gebet von dieser Mutter hat Gott erhört, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat. Weil Gott weiß es besser als wir. Ja, und so ist es ja. Ein Bruder sagt so, wie sind wir besorgt um unsere Kinder, ja auch um unsere Freunde. Aber oft ist so, dass man kann mit ihnen über Gott nicht sprechen. Sie wollen es einfach nicht hören. Ja, ihnen ist es egal, nur meinen sie ja, du willst eine Moralpredigt halten oder sonst noch was. Aber Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben, sie alle im Gebet einzuschließen. Und von diesem können sie sich nicht sozusagen abwenden oder wegrennen. Ja, man betet für sie und Gott kann dann diese Wunder machen. Noch ein kurzes Zeugnis von einem Pastor, es war in früheren Zeiten, ja, ein Dorf oder eine Stadt, aber keine große Stadt. Und sie beteten auch für die Unerlöste, ja. Und dieser Pastor, hat gesagt, Leute, wir sind ja so eine kleine Gemeinde hier, aber wir haben doch alle Verwandte, Freunde, dann ladet doch sie ein, redet mit ihnen über diese Erlösung, sagt ihnen, dass Jesus noch lebt, dass ihr könnt gerettet werden. So eine Aufgabe für die Gemeinde. Jeder mit seinem Nächsten, mit dem Nachbar oder wenn Kinder nicht erlöst sind oder Verwandte nicht erlöst sind, sie sollen doch ihnen das sagen. So eine Aufgabe. Ja, und wo dann zu Hause saß, dann kamen ihm die Gedanken. Ja gut, hat jetzt der Gemeinde so eine Aufgabe gestellt, aber er muss doch ein Vorbild sein, ein Beispiel sein für die Gemeinde. Ja, dann hat gedacht, er möchte sich den Schlimmsten raussuchen, den Schlimmsten in dieser Stadt oder in diesem Dorf. Ja, aber er kannte nicht alle. Dann ging er einfach auf die Straße und trifft einen Menschen, ja, ein bisschen betrunken, ja, so läuft er daher, er kommt zu ihm her und sagt, lieber Mensch, bist du hier der Schlimmste in dieser Stadt? Ich suche einen Schlimmsten. Dann sagt er, nein, ich bin nicht der Schlimmste. Ja, kannst du mir dann sagen? Ja, ich kann dir sagen, wer der Schlimmste bei uns ist. Und hat ihm die Adresse gesagt. Dort in dieser Straße, in diesem Haus wohnt, der ist schlimmer als ich. Dann ging der Pastor zu dieser Adresse hin. Klingelt oder klopft, ja, geht ein Mann raus, auch so ein bisschen verwirrt und so. Er sagt, ja, wissen Sie, ich suche den schlimmsten Mann bei uns in der Stadt. Und mir hat sie gesagt, Sie sind der Schlimmste hier. Dieser Mann ganz empört, wer hat gesagt, sag mal mir den Namen, ich gehe und kläre das mit ihm, ja, ich bin nicht der Schlimmste. Wenn Sie der Schlimmste suchen, dann lebt er dort drüben, in dieser Straße, in dieser Adresse. Der ist wirklich der Schlimmste bei uns. Ja, der Pastor, er suchte ja den Schlimmsten. Er ging auf diese Adresse, klingelt oder hat geklopft, von drinnen eine Stimme, ja, ist offen, Sie können reinkommen. Er geht in dieses Haus rein. In diesem Hause keine Möbel, gar nichts. Nur, glaube ich, ein Stuhl war da. Da saß ein Mann in seinem Rausch noch, ja, wir mit dieser dreckigen Kleider, zerrissene Kleider. Neben ihm kniete eine Frau. Auch so aussehend, ganz, sage ich mal, ganz auf Null, ja. Kein so menschliches Leben da. Und er sagt zu ihnen, ja, mir hin sie gesagt, der Pastor sagt zu ihnen, mir hin sie gesagt, sie sind die Schlimmste hier in diesem Dorf, weil ich suche die Schlimmste. Der Mann sagt, Frau, hast du gehört, was dieser Mann gesagt hat? Und dann redet er weiter. Er hat gerade mit seiner Frau geredet, dieser Mann. Und hat zu ihr gesagt, Frau, ich habe alles vertrunken. Ganze Möbel, alles, das ganze Geld. Er ist schuld an diesem Zustand heute in dieser Familie. Er hat gesagt, ich bin der Schlimmste. Und wenn Gott mich nicht errettet, dann will ich ja mich selber umbringen. Es geht nicht weiter. Und in diesem Moment hat dieser Pastor geklingelt. Und der Pastor sagt, ja Gott sei Dank, ich bin hier, euch zu sagen, man muss sich das Leben nicht nehmen. Es gibt einen, der für dich das schon getan hat. Nehme Jesus an, nehme diese Errettung. Ja, sie fielen auf die Knie und beide bekehrten sich. Und dann heißt es auch,
dass dieser Mensch, dieser Mann, er ist so ein treues Kind Gottes geworden, hat alle die Trunkenbolde in dieser Stadt zusammengesucht und allen ihnen von Jesus erzählt. Ja, und viele sind auch zum Glauben gekommen durch dieses Zeugnis. Das sind die Gebete. Ja. Jakobus sagt ja, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und auf das kommt es drauf an. Ein Gebet eines Gerechten. Viele Menschen beten. Auch viele Weltmenschen, ja, wenn irgendeine Probleme oder Schwierigkeit kommen, wie rufen sie nach dem Namen Gottes? Aber ein Gebet eines Gerechten hat eine sehr große Kraft. Ja, wir haben es ja erlebt, dieses Wochenende. Wie viele Jugendliche sind rausgekommen, wer es zugehört hat oder gesehen hat, ja, und haben gesagt, sie haben so für ihren Freund gebetet oder für ihren Bruder oder Schwester gebetet. Und Gott hat das erhört. Ja, auch wir haben auch in der Gebetsstunde haben wir gebetet. Haben wir wohl erwartet diesen Segen? Doch nicht, ja, aber die Gebete, Gott erhört die Gebete. Er möchte auch die Gebete erhören. Aber ein Gebet eines Gerechten. Ja. Ein Missionar, er war so auf dem Rückweg nach Hause und in diesem Dorf da, ich weiß nicht, war das das wilde Menschen oder wo er war, den Ort weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, ich habe das gelesen und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Ja, er kommt und da war gerade diese Zeit, diese Regenzeit, ja, und dieses Fluss, wo er dann drüber musste mit seinem Gehilfe, oder war es zwei oder drei Missionaren, weiß ich es nicht, aber er musste durch diesen Fluss gehen. Und dieser Fluss, der war schon so über die Ufer gelaufen, also voll und diese Ströme, ja. Und diese Einheimische, ja, sie haben so ein bisschen gelächelt über diesen Missionar. Aber er musste unbedingt gehen. Ja, und jetzt, ja, er hat ihnen den Glauben gepredigt und gesagt, und jetzt, er musste da durch, es gibt keinen anderen Weg. Ja, und er kniete mit seinen Gehilfen oder mit diesen Leuten, die da waren am Ufer und betete, ja, frei, offen, und die alle hören es. Und er betet und sagt, Herr, du weißt ja, dass wir drüber müssen. Ja, es geht nicht anders. Wir müssen über diesen Fluss herüber. Wie sollen wir es machen? Schwimmen kann man ja nicht, weil dieser Fluss, er hat so eine Strömung, sage ich mal. Ja, er war auch tief und jetzt ist voll mit Wasser. Auf einmal auf der Seite da am Ufer ein Riesenbaum und er fällt um und über diesen Fluss. Ja, der Missionar schreit auf, Gott sei Dank, der Herr hat uns eine Brücke gebaut. Und sie sind alle über diesen Baum da drüber gegangen, ja, und auf das andere Ufer. Alle Menschen stehen da und sind erstaunt. Ja, diese Worte, was sie früher gehört haben über den Glauben, jetzt haben sie es gesehen. Das Unmögliche, was die Menschen sich nicht vorstellen können, kann Gott machen. Aber ein Gebet eines Gerechten. Ihr Lieben, es sind viele Gedanken, die ich noch nicht ausgesprochen habe, aber die Zeit geht ja, ja, und ich möchte vielleicht diesen Gedanken so zusammenfassen. Jesus hat gebetet, damit unser Glaube nicht aufhöre. Ja, und Gott hat auch versprochen, allen Menschen diesen Segen zu geben. Dazu gibt es auch viele Bibelstellen, ich habe die auch bei mir aufgeschrieben, aber die Zeit, ja. Ich sage so mit meinen Worten, ihr Lieben, wenn wir, gut, wir leben jetzt in Deutschland, wir müssen nicht sehen und ernten, ja, in diesem Fall nicht, wir gehen in Aldi oder Lidl oder sonst wohin und kaufen uns das alles. Entschuldigung. Aber es gibt auch heute in Deutschland doch viele Bauern. Ja, und wir können uns das etwas vorstellen, damit dieser Weizen oder diesen Roggen oder auch viele andere, Kraut oder was auch immer, Karotten, sie muss gesät werden, Zwiebeln, ja, die muss man sehen, ja, dann muss man das Wasser kommen, dann muss Sonne da sein, dann müssen wir auch diese Unkraut ausjäten, dann müssen wir das pflegen, damit eine Frucht auch gut sein wird, damit es wachsen kann. Ja, und Gott verspricht diesen Segen. Ja, wir lesen schon, ich weiß nicht, 1. Mose, 2. oder 3. Kapitel, also nach dieser Sintflut, sagt Gott solche Worte. Ja, solange die Erde steht, wird nicht aufhören Winter und Sommer, Regen und Sonne, Ernte und, also Säen und Ernten. Nun ist so mit meinen Worten, man kann es genau nachlesen. Also es wird nicht aufhören. Er verspricht diesen Segen, auch wenn wir etwas sehen, dass wir auch Ernte bekommen. Er hat es versprochen für alle Menschen, ohne Ausnahme. Ja, so hat Gott auch versprochen im geistlichen Sinne. Aber so wie auch jetzt im irdischen, ihr Lieben, Gott hat diesen Segen versprochen. Aber er hat nicht gesagt, du kannst zu Hause sitzen bleiben. Ja? Ich werde die Zwiebeln pflanzen und sie werden wachsen, du kannst die nachher nur ernten. Das hat Gott nicht gesagt. Wir müssen sehen, wir müssen bearbeiten, wir müssen unsere Arbeit machen, damit wir diesen Segen von Gott bekommen. Es geht nicht anders. Ja, ein Bauer, wenn er ein großes Feld hat, ja, dann er sagt, Gott hat Segen versprochen. Ich kann einfach warten, bis da etwas wächst. Doch nicht so. Er muss das Land bearbeiten, er muss diese Körner da reinsehen, er muss es gucken und pflanzen und gießen. Dann kommt etwas, ja. Dann kann Gott ihn segnen, weil er auch seine Kraft dazu gelegt hat. Das, was von ihm erforderlich ist, hat er getan, hat fleißig getan. Und Gott gibt diesen Segen. So ist es im Geistlichen, ihr Lieben. Der Mensch, Gott verspricht diesen Segen. Gott hat für uns alles gemacht, er hat sein Blut vergossen. Aber um diesen Segen zu empfangen, müssen wir unser Teil auch machen als Menschen. Ja, ich muss es erkennen, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich Erlösung brauche. Ich muss diesen Schritt nach vorne machen, alles bekennen. Was heißt es? Ja, erkennen, bekennen, ja, und auch lassen. Ja, die Sünde erkennen, bekennen und dann auch lassen, ja, und auch leben danach. Das, was ich machen muss, muss ich machen, wird Gott für mich nicht machen. Und das ist sehr wichtig in unserem alltäglichen Leben, dieser Kampf. Ja, und jetzt vielleicht etliche Gedanken so, damit wir nicht ständig fallen und wieder aufstehen. Es kann geschehen, ja, der Petrus, wir haben ja auch gesagt, Petrus hat ja das getan. Er hat so auf sich gebaut und dann, wo die Stunde gekommen ist, hat er dreimal Jesus verleugnet. Ja, aber er weinte nachher bitterlich. Es hat ihn gereut, ja, er hat verstanden. Nicht er, aber Jesus, wenn Jesus in ihm wohnt, wir wissen auch nach Pfingsten, ja, wo die Jünger und alle anderen mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Der gleiche Petrus stand vor dieser großen Menge und sagte, ihr habt ihn erwürgt. Er hat sich nicht von Jesus abgesagt, ich kenne ihn nicht, sondern er hat direkt zu ihnen gesagt, die Angst ist gewichen, weil er hat schon nicht mehr auf sich gebaut, sondern auf Christus. Und er wollte, dass dieser Jesus auch verherrlicht wird und gepredigt wird. Und sagte zu ihnen, ihr habt ihn erwürgt. So ist es auch bei uns, ihr Lieben, wenn wir nicht auf uns bauen, sondern schauen, dass Jesus unser Herz erfüllt, dass er gelobt und gepriesen wird, dass er verherrlicht wird, dann müssen wir auch etwas tun. Und ihr habt es auf der Jugendstunde auch gesagt, also das Erste, was wir tun müssen, Bibel lesen. Ja, diese Andachten, was wir in Familien haben, ist sehr gut. Das muss auch sein, eine Gemeinschaft auch in der Familie. Aber das ist gemeint, Bibel lesen für sich persönlich. Ihr Lieben, in Kämmerlein. Ja, ich alleine, ich und Gott und sein Wort. Ja, im Gebet vor Gott stehen und sagen, Herr, sag mir, es ist dein Wort, ich möchte es begreifen. Und Herr, weiß doch das, ja, wenn du ein Problem oder Frage hast, kannst du hier die Antwort finden, allein mit dem Herrn. Aber das muss sein, ihr Lieben, wenn wir dann die Bibel auf die Seite legen, kann es uns nicht weiterleiten. Diese Versammlungen, diese Andachten zu Hause, es ist alles gut, aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig, um diesen Frieden zu behalten, auch auf diesem richtigen Wege zu bleiben, ist zu wenig. Auch dieses Gebet, ja. Apostel Paulus schreibt, glaube ich, in Thessalonicher und sagt, betet ohne Unterlass. Das ist auch sehr wichtig und das wird auch nachgelassen. Ja, man möchte morgens vielleicht ein bisschen länger im Bett verweilen. Und dann ist die Zeit, man muss schon rennen, ja, der Bus geht weg. Ja, da ist keine Zeit, mal ein kleines Gebet zu sprechen oder einfach still zu verweilen vor dem Herrn und diesen Segen erbeten. 5 Minuten früher aufstehen. Es ist ein Opfer, ja, es kostet etwas. Aber das ist dieser Kampf, ja. Und wir müssen überwinden. Und auch das Letzte noch, also diese Versammlungen zu besuchen. Ja, ich glaube, in Hebräer 10 heißt es ja auch, ja, dass man soll die Versammlungen nicht verlassen. Also das ist auch sehr wichtig. Und die letzte Zeit sieht man, dass es wird so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Naja, immer irgendeine Ausrede. Aber das ist wichtig, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das ist sehr wichtig. Ja, wenn wir das alles so ein bisschen oder allmählich nachlassen, da und dort, ja, dann ist dieser Weg schon zu einem Unglauben. Da hat dieser Seelenfeind schon einen Zutritt zu unserem Herzen. Ja, und ihm das alles abzuschneiden, müssen wir von uns aus diese Kräfte anlegen, dieses Opfer bringen und diesem allem nachkommen. Ja, und das ist natürlich möglich, wenn ein Mensch wiedergeboren ist, diesen Willen hat, dem Herrn zu dienen, ja, und auch im Glauben besteht. Ich möchte zum Schluss noch in Hebräer Kapitel 4 einen Gedanken lesen. Hebräer Kapitel 4, ja, Vers 11, vom Vers 11. Bis 13. Also Hebräer Kapitel 4, Vers 11 bis 13. So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Ja, er redet hier von der Ruhe, ja, weil Gott hat versprochen, dem Volk Israel in das verheißene Land zu bringen, ja, wo sie Ruhe haben von ihren Feinden. Ja, ein verheißenes Land, so ein schönes Bild auch für uns, ja. Diese Wiedergeburt ermöglicht uns auch in dieses Reich Gottes einzugehen. Ja, und auch diese Gewissheit haben, dass wir einstmal bei dem Herrn in der Ewigkeit sein werden. Ja, diese Ruhe von diesen Kämpfen, von allem. Er verheißt es und er sagt so, lasst uns Fleiß tun. Also nicht einfach stehen und warten, sondern wir müssen von uns aus das, was erforderlich ist, auch mit Fleiß tun. Suchen, bitten, ja. Und weiter, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer, der kein zweischneidig Schwert und dringt durch, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ja, hier ist dieses, was wir gesagt haben, das Wort Gottes, ein Spiegel. Ja, wenn ich möchte ganz gewiss sein, dass an mir alles gut stimmt, ja, meine Haare, meine Kleider, alles, dann muss ich in einen Spiegel schauen, ja. Und das ist ja gerade dieser Spiegel, das Wort Gottes. Wenn ich sicher sein möchte, dann muss ich es lesen, im Gebet, im Glauben. Ja? Und auch weiter, Vers 13, und keine Kreatur ist vor ihm unsichtbar. Es ist alles bloß und unentdeckt vor seinen Augen. Von dem reden wir. Ja? Und das ist ja, das Wort Gottes redet von diesem, der alles sieht, der alles weiß, der alles kann. Und das ist dieser lebendige Gott. Ja, und mein Verlangen muss sein, dass Jesus in meinem Herzen wohnt und dass Jesus auch in meinem Herzen wohnen bleibt. Das muss das Verlangen sein von jedem von uns. Ja, dann können wir auch mit Freude diese Lieder singen, dann können wir auch mit Freude im Gebet zu ihm kommen und sagen, Herr, dein Wille geschehen, ja, wir möchten so und so es haben, das und das ist unser Wunsch, ja, aber dein Wille geschehe, Herr. Und dann werden wir auch das alles erleben, diese Segnungen, was Gott uns versprochen hat. Der Herr segne uns alle. Amen.